Schön, dass ihr heute alle gekommen seid zum letzten Sonntagsspaziergang in diesem Jahr. Wir machen ja heute einen energiepolitischen Jahreskehr aus. Dazu haben wir uns dann Themen überlegt und diese Themenblöcke sind jetzt auch eingepackt in diese Geschenkpakete. Es geht heute natürlich um den Castortransport, den geplanten, von Obrichheim nach Neckarwestheim. Es geht um den aktuellen Abrissstand hier in Neckarwestheim. Es geht aber auch um den Stand der Energiewende in diesem Jahr. Und dann haben wir noch das Thema Energiekonzerne und Überblick Atommüll- und Endlagersuchgesetz. Was war in diesem Jahr das Wichtigste, in dem Sinne, was angekündigt wurde von der Energie Baden-Württemberg und dem Umweltministerium? Das war das Geschenkpaket Nummer 1. Wer möchte vorkommen, Geschenkpaket Nummer 1 auspacken, da ist was drin versteckt und das dann zeigen? Ja, der Castortransport. Seit 2005 hat sich ja die Energie Baden-Württemberg erfolgreich geweigert und wir sagen auch erfolgreich davor gedrückt, in Obrichheim ein sogenanntes Standardzwischenlager zu bauen. Deshalb soll jetzt der hochradioaktive Atommüll in 15 Castoren verpackt auf dem Neckar als Novum Schiffstransport hochradioaktiver Atommüll von Obrichheim nach Neckarwestheim voraussichtlich dann recht bald in 2017 transportiert werden. Was sind die Eckpunkte dabei? Die NBW und auch das Grüne Umweltministerium in Baden-Württemberg versprechen die rasche grüne Wiese in Obrichheim, wenn denn der hochradioaktive Atommüll hierher kommt. Was gerne unterschlagen wird, ist, dort läuft ja in Obrichheim der Abriss. In Obrichheim gibt es viele Container mit schwach radioaktivem und mittelradioaktiver Müll. Und in Obrichheim entsteht natürlich auch aus dem Abriss hochradioaktiver Atommüll. Keiner weiß, wohin damit, denn Schacht Konrad steht noch nicht zur Verfügung und ein sogenanntes Endlager wird es auch noch für Jahrzehnte nicht geben. Und dann ausgerechnet Atommüll nach Neckarwestheim, hier in die Tunnelröhren im Steinbruch. Wir haben ja das Thema schon öfters hier behandelt auf dem Sonntagsspaziergang, es gab auch schon Veranstaltungen dazu, deshalb möchte ich heute zum Thema Steinbruch nur noch das sagen. Seit vielen Jahren und seit Jahrzehnten hat die Energie Baden-Württemberg Millionen in Beton investiert, um den Steinbruch hier sozusagen nicht zum Einsturz zu bringen. Was jetzt dann kommt mit dem hochradioaktiven Atommüll, geht es nicht nur um ein Standardzwischenlager, das bis 2046 genehmigt ist, sondern das war auch eines der Ereignisse in diesem Jahr, dass es klar wurde, dass alle 14 sogenannten Standardzwischenlager deutlich über die Genehmigungszeit hinaus in Betrieb bleiben müssen, weil ein Endlager noch lange und für viele Jahrzehnte nicht zur Verfügung steht. Wir haben auch zusammen mit anderen jetzt ein Bündnis gegründet. Das ist das Bündnis Neckar-Castor-frei. Und dieses Bündnis bereitet sich auch schon mit Widerstandsüberlegungen auf den anstehenden Atommülltransport vor. Vom Aktionsbündnis aus gibt es das Flugblatt dazu, das wir erstellt haben als erste Maßnahme, das ihr dann auch nochmal zum Verteilen mitnehmen könnt an unserem Infostand. Und wir sagen heute schon, dass dieser Castortransport nicht ohne unseren Widerstand stattfindet, denn wir fordern, Atommüll bleibt dort, wo er ist, bis ein langfristiges Konzept zur Verfügung steht, wie überhaupt der Umgang mit dem hochradioaktiven Atommüll in den nächsten Jahrhunderten, Jahrtausenden sein soll. Scheinlösungen im Sinne von, man transportiert was von A nach B, also in dem Fall von Obrichheim nach Neckarwestheim, und nennen das dann Entsorgung oder eine Lösung mit dem hochradioaktiven Atommüll. Diese Scheinlösungen, die lehnen wir ab. Also lässt grüßen. Kein Castortransport, Obrichheim, Neckarwestheim, das ist unsere Forderung. Ja, dann kommen wir zum Paket Nummer 2. Wer möchte das Geschenkpaket Nummer 2 suchen und öffnen? Ja, AKW-Abriss. Die Energie Baden-Württemberg hat einen Antrag gestellt auf die sogenannte SAG, also Stilllegung und Abrissgenehmigung. Diese Genehmigung liegt noch nicht vor, aber es finden bereits permanent im ganzen Jahr 2016 Abrissarbeiten statt. Und nicht nur das, es werden hier auch neue Atomanlagen gebaut in Neckarwestheim, auch Teil von diesen Anträgen, die die NBW gestellt hat, ein neues sogenanntes Atommülllager und ein neues sogenanntes Bearbeitungszentrum. Um was geht es aber insgesamt? Es geht hier in Neckarwestheim beim Block 1 um 330.000 Tonnen Atommüll, die jetzt in diesem Abrissverfahren dann laut ENBW, ohne dass die Bürger oder die Umgebung gefährdet wird, abgebaut werden sollen. Von diesen 330.000 Tonnen hat es immerhin dann jetzt nach den Mengenangaben, das was ich euch hier jetzt vorlese und zitiere, ist also alles dann original aus dem Sicherheitsbericht der ENBW, was Teil des Antrages war. Das heißt, von diesen 330.000 Tonnen sollen dann knapp 200.000 Tonnen herausgegeben werden, weil unterstellt wird, dass sie überhaupt nicht radioaktiv kontaminiert sind. Und dann geht es um das Freimessen. Also 40% von dem gesamten Abrissmaterial, das sind dann knapp 130.000 Tonnen, sollen freigegeben werden durch Freimessen. Und das Brisante für uns als Anti-AKW-Bewegung dabei ist, dass davon auch ein Großteil aus dem sogenannten Kontrollbereich kommt. Ein Kontrollbereich hat auf jeden Fall immer auch Radioaktivitätswerte, die deutlich über den sogenannten freizumessenden Werten sind. Trotzdem beabsichtigt die ENBW dann auch aus dem Kontrollbereich durch Freimessen von den 128.000 Tonnen, die sie da angibt, dann knapp 120.000 Tonnen freigemessen herauszugeben. Das bedeutet, das ist ein Material, das ohne weitere Nachweisen, ohne weitere Kontrollen verteilt werden kann. Das ist die Hauptkritik, die wir auch als AG Atomerbe, die sich hier vor 3 Jahren gegründet hat, das ist die Hauptkritik auch, die wir an den ganzen Abrissverfahren haben, so wie es leider auch jetzt schon in Obrichheim stattfindet, wie die ENBW das nicht nur in Neckarwestheim, sondern auch in Philippsburg machen möchte, wie RWE in Biblis und so weiter und so fort. Denn es geht jetzt um unvorstellbare Mengen bei den AKW-Abrissen, die in den nächsten Jahrzehnten anstehen und die durch Freimessen verteilt werden sollen. Diese Praxis lehnen wir ab. Wir sagen, der Atommüll, auch dieser, muss dort bleiben, wo er ist, an den Standorten, bis auch dort eine langfristige Lösung da ist. Auch hier steht noch kein Schacht Konrad zur Verfügung für den Müll. Und das sogenannte Endlager, habe ich vorhin bereits gesagt, wird es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch nicht geben. Deshalb nein zu dieser Praxis des unkontrollierten Verteilens. Der Abrissmüll muss vor Ort bleiben. Wir haben hier ja die besondere Situation, dass in diesem Jahr der grüne Umweltminister Untersteller, was jetzt die Deponierung von Atommüll angeht, der also dann sozusagen nicht freigemessen werden kann, der auf Deponien nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen kommen soll, dass Untersteller zuerst dann einen medienwirksamen Stopp von dieser Deponierung dann im Sommer angekündigt hat. Warum? Natürlich, dass dann wieder ein Gutachten vom Öko-Institut erstellt werden kann, das jetzt seit kurzem vorliegt. Und wir nennen dieses Gefälligkeitsgutachten, das im Auftrag der grünen Landesregierung erstellt wurde, als Pseudo-Unterstellung, dass keine Gefahr mehr von diesem Müll ausgeht. In Anbetracht dessen hat es auch Untersteller ja dann diesen Stopp auf die Deponierung dann wieder aufgehoben. Und jetzt sollen auch auf die beiden vorgesehenen Deponien dann Atommüll kommen, wo es ja auch zahlreiche Veranstaltungen schon waren und wo sich auch schon Bürgerbewegungen gebildet haben. Denn auch hier geht es ausschließlich im Prinzip darum, wie kann ein Energiekonzern, wie kann die ENBW Geld sparen und wie kommen sie dann rasch dazu, dass sie nicht mehr haftet, sowohl für den schwachradioaktiven wie auch für den ganzen hochradioaktiven Müll. Das war eines der Themen, die in diesem Jahr dann auch die Energiepolitik bestimmt haben. Und unsere Forderung ist auch hier ganz klar, es geht nicht, dass die Energiekonzerne aus Kostengründen dann Müll verteilen können, dass die Energiekonzerne rein aus Kostengründen kein Zwischenlager sie in Obrichheim bauen müssen, sondern die Haftung, wo ich nachher auch noch was dazu sage, beim hochradioaktiven Müll. Wir fordern, dass die Haftung der Energiekonzerne weit über das jetzt Vorgesehene hinausgeht und sie nicht einfach auf der Verantwortung vom atomaren Betrieb im Sinne von Gewinne einstreichen. Das haben sie machen dürfen. Und wenn es um die Langzeitkosten, die Langzeitfolgen geht, sollen das die Steuerzahler, die Allgemeinheit bezahlen. Das lehnen wir ab. Ja, dann kommen wir zum nächsten Paket. Wer möchte das Paket Nummer 3 auspacken? Energiewende, generell und Energiewende im Jahr 2016. Möchte ich nur kurz ausholen. Warum sind die Energiekonzerne schon in den letzten Jahren so erschrocken? Ganz einfach deshalb, weil die grüne, die regenerative Stromproduktion sich vom Jahr 2010 bis zum Jahr 2015 nochmal verdoppelt hat. Vor allen Dingen durch Wind an Land und durch Photovoltaik. Und das hat dazu geführt, dass die Energiekonzerne massiv bei der Politik interveniert haben und auch eine Diskussion begonnen haben unter dem Stichwort: Die regenerativen Energien müssen sich jetzt den Marktverhältnissen anpassen. Das bedeutet ganz konkret, die Regierung wurde hier als Ausbremser aktiv und hat bereits 2015 und auch diesem Jahr 2016 Gesetze verabschiedet, die sich so zusammenfassen lassen. Es gibt jetzt einen negativen, ich nenne es mal Artenschutz, für fossile Kraftwerke, dazu gehört der Weiterbetrieb von Atomkraftwerken und dazu gehört vor allen Dingen auch der Weiterbetrieb, was nicht zu verantworten ist, von Braunkohle- und von Steinkohlekraftwerken. Und deshalb begann die Diskussion und um Stichwort, die regenerativen Energien sollen sich dann auch den Marktverhältnissen anpassen und werden reglementiert durch Zubaukorridore, die es gibt für Photovoltaik und für Wind, für alle, auch für Bio. Das heißt, diese Zubaukorridore sehen dann nur noch bestimmte Jahresmengen vor, die sozusagen dann gefördert installiert werden können. Und es wurde ebenfalls dann unter dem Stichwort Marktanpassung eingeführt, dass es dann zukünftig Ausschreibungen geben muss. Und das ist der Hebel, wie man versucht, jetzt die Energiewende als Basisbewegung von unten mit zahlreichen Initiativen, die sich zusammengeschlossen haben, mit zahlreichen Energiegenossenschaften, die in Eigenregie dann in den letzten Jahren und Jahrzehnten dann die Energiewende gepusht haben. Das ist der Versuch, der jetzt leider seit 2016 greift. Wir haben in diesem Jahr jetzt nochmal, was Wind und Land angeht, einen guten Zubau. Wir hatten im Jahr 2015 den höchsten Zubau aller Zeiten. Bei der Photovoltaik macht sich das jetzt schon bemerkbar, dass es hier weniger neue Photovoltaikanlagen gibt. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass man hier dann bewusst jetzt Gerüchte streut, dass man hier bewusst Fehlinformationen macht, dass man ein Gesetzesreglementierungswerk aufgebaut hat, das für Menschen dann schwer zu durchschauen ist und somit der Verunsicherung jetzt die Photovoltaik bis jetzt in diesem Jahr leider geschafft hat, die Zubauzahlen auszubremsen. Wenn man den gesamten Blick jedoch anschaut, was jetzt bereits geschehen ist, dann haben wir hier die Situation, dass auch in diesem Jahr die sogenannte regenerative Stromerzeugung, die jetzt von Januar bis Ende Oktober dann auch in Zahlen bereits vorliegt, wieder mindestens bei 35% liegt. Und wenn man das anschaut, was jetzt in sogenannter Leistung bereits installiert wurde bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, dann ist hier Wind an Land absolut führend mit 44.000 Gigawattstunden. Photovoltaik hat auch schon 40.000 und Bio hat auch schon 7.000 Gigawattstunden. Und das alles gehört so gut wie nicht den Energiekonzernen. Also die besitzen von diesen Energieanlagen nicht einmal 10%, sondern es gibt 1,5 Millionen Photovoltaikanlagen, die dezentral in anderer Hand sind. Es gibt die 24.000 Windräder bei uns in der Bundesrepublik und es gibt die 8.000 Biogasanlagen. Und das, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, das ist auch der Grundsockel für eine rasche weitere Energiewende. Es geht es aber ausschließlich darum, dass wir auch das in der Öffentlichkeit bekannt machen, dass es sogenannte Vereinbarungen gibt, zuerst über Reservekraftwerke, dann gab es in diesem Jahr eine Vereinbarung über das Thema, dass alte Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden, dafür dann aber auch hunderte von Millionen Zahlungen geleistet werden. Und das Thema Energiewende heißt schlichtweg fossile Kraftwerke, Atom sofort und aber auch fossile Kohle, hauptsächlich Braunkohlekraftwerke, müssen vom Netz genommen werden, statt dass man mit Korridoren oder anderen Maßnahmen die grüne Energiewende ausbremst. Das akzeptieren wir nicht. Die Energiewende muss Vorfahrt haben vor fossilem Strom. Dann kommen wir zum nächsten Paket. Wer packt das Paket Nummer 4 bitte aus?
Nummer 4, ja.
Ja. Ja, Thema Energiekonzerne. Da kann ich eigentlich da fortfahren, wo ich gerade bei der Energiewende war. Die Energiekonzerne haben ja 2015 darauf reagiert und in diesem Jahr 2016 dann auch vollzogen, RWE und E.ON, haben ihre Geschäftsfelder aufgespaltet. Wir sagen ja als Anti-AKW-Bewegung zu Recht, sie haben sogenannte Bedbanks gegründet. Das heißt, sie versuchen, den fossilen Strom jetzt in neue Unternehmenseinheiten zu bringen und sie versuchen gleichzeitig, neben dem Einfluss auf die Energiewende in Form von neuen Gesetzen, versuchen sie gleichzeitig dann natürlich auch jetzt Fuß zu fassen, indem sie Anlagen selber in Eigenregie bauen. Die Unternehmensaufspaltung bei RWE und E.ON hatten aber auch hauptsächlich einen Zweck. Welcher war das wohl neben der Bedbank? Das war schlichtweg, dass die Konzerne sich Milliarden an der Börse besorgt haben oder besorgen wollen, mit der sie ihre weitere Geschäftspolitik fortführen können. Also diese Aufspaltungen waren ja auch in diesem Jahr dann 2016 bei RWE und E.ON jeweils mit Börsengängen versehen, wo dann jetzt viel Geld, Milliarden, in die Kassen der beiden Konzerne geflossen ist. Bei der EnBW haben wir hier was ganz Besonderes, denn die EnBW sucht ja schon seit Jahren, das sagt auch ihr Vorstandsvorsitzender, neue Geschäftsmodelle. Und die EnBW hat auch das große Problem, dass sie im Vergleich zu den anderen, was jetzt regenerative Energien angeht, noch sehr unterbemittelt dasteht, gleichzeitig allerdings von allen Konzernen den höchsten Atomanteil am Strommix hat. Das bedeutet, wenn die EnBW keine Atomkraftwerke mehr hat, spätestens dann stellt sich die Existenzfrage für die EnBW, wie es weitergehen soll. Vattenfall, ein besonderer Konzern, hat ja mal alles, was in der ehemaligen DDR war, nach der Wende dann aufgekauft, geht seit 2 Jahren den anderen Weg und hat alles verkauft, vor allen Dingen alles verkauft, was das Thema Braunkohle betrifft. Das ging in diesem Jahr an eine Investorengruppe, wo auch keiner sich erklären kann, wie diese Investorengruppe zukünftig dann eine Perspektive für die Braunkohle haben möchte. Deshalb geht es wahrscheinlich diesen Investoren nur darum, dass sie jetzt an die Finanzen, auch an die Rückstellungen kommen, die bereits von Vattenfall gebildet werden mussten. In der Form, was heißt das, wenn jetzt die Braunkohle rückgebaut wird? Und es gibt von allen Stein- und Braunkohle, also auch von RWE, E.ON und von Vattenfall, die Spekulation, dass man dann genauso, wie man es früher schon mal bei der Kohle im Ruhrgebiet gemacht hat, dass man es genauso, wie es jetzt erfolgreich mit Reservekraftwerken, mit Stilllegung macht, dass die Braunkohle dann im Sinne von ihnen abgewickelt wird, indem es dann Milliardenzahlungen gibt. Darauf spekulieren alle drei. Sie haben jetzt sogar, wenn man den Strommix betrachtet, in 2015, 2016, haben alle drei Braunkohlekonzerne nochmal den Anteil an ihrem Strommix von Braunkohle hochgefahren. Das ist die CO2-Schleuder per excellence, das ist die dreckigste Stromerzeugung, die es auf diesem Planeten gibt. Und gleichzeitig fahren sie ihre Gaskraftwerke, die zwar auch fossil sind, aber im Sinne von CO2-Ausstoß runter. Und das ist die Spekulation, die aus unserer Sicht dann diese Konzerne machen. Das hat mit verantwortlichem Verhalten überhaupt nichts zu tun. Die Politik schaut zu. Deshalb ist auch hier unsere Forderung, Braunkohle, Steinkohlekraftwerke vom Netz und Vorfahrt für die Energiewende. Die ARD ist ja heute hier bei uns zu filmen, da nächste Woche das Bundesverfassungsgericht am Dienstag, am Nikolaustag in Karlsruhe sein Urteil verkünden wird zu den Schadensersatzklagen gegen den sogenannten Atomausstieg. Es geht hier um Milliardenklagen, wo die Atomkonzerne jetzt für die Entwicklung, die nach 2011 war, wo dann das Stilllegen von AKWs kam, dass sie da dagegen klagen. Es geht aber noch um weitere Klagen, denn die Energiekonzerne, die sitzen und saßen ja auch beim Thema Kommission, Endlagersuchgesetz mit drin. Auch dort gibt es nach wie vor Klagen, dass sie sagen, sie wollen Gorleben haben. Jetzt geht es schlichtweg um die Frage, dass sie jetzt mit den Milliardenklagenden sagen, wir wurden gezwungen, unsere Eigentumsrechte wurden verletzt. Das ist sozusagen der Kern dessen, was jetzt verhandelt wurde und wo das Urteil nächsten Dienstag kommt, dass Eigentumsrechte im Sinne von weiterem Geldverdienen verletzt wurden. Und da können wir schon mal sehr gespannt sein, was das denn auch bedeutet. Was jetzt im Jahr 2016 insgesamt stattgefunden hat, ist auch die Frage, wo ich nachher noch jetzt gleich dazu komme, zum Thema Endlagersuchgesetz. Es wird sozusagen ein Gesamtpaket seit 2 Jahren verhandelt von der Bundesregierung, von Länderregierung mit den Energiekonzernen. Das alles natürlich hinter dem Vorhang und nicht auf offener Kulisse. Die ganzen Klagen haben den Sinn, dass jetzt auch die Konzerne sich ja dann rauskaufen werden im Sinne von Haftung für Atommüll. ihre Rückstellungen nur zum Teil zur Verfügung stellen. Und das ist das, worum es jetzt auch gehen wird. Da können wir uns darauf einstellen, dass in den nächsten Wochen, nächsten Monaten nach Urteilsspruch vom Bundesverfassungsgericht dann bis Anfang 2017 eine Gesamtregelung, eine Enthaftungsregelung für die Konzerne geschaffen wird. Da müssen wir sehr aufmerksam sein und dann auch dazu als Atomkraftgegner Stellung beziehen. Denn die Konzerne versuchen nur noch jetzt ihr Schärflein zu retten, indem sie sich von ihren sogenannten Altlasten, wo ich vorhin schon mal gesagt habe, da haben sie die Gewinne eingesteckt, versuchen jetzt als Haftungsausschlussregelung Vorteile zu verschaffen. Das können wir so nicht zulassen, müssen wir auch öffentlich dagegen Stellung beziehen, denn die Energiekonzerne können nicht einfach nur sich jetzt aus dem Staub machen und die Politik duldet das, müssen wir den Finger in die Wunde legen. Steht im Grundgesetz, ja. Dann kommen wir zum Paket Nummer 5, das letzte Geschenkpaket, das wir heute mitgebracht haben. Da wird jetzt ganz Mutige gesucht oder ein ganz Mutiger, eine ganz Mutige. Wer packt das Paket Nummer 5 aus? Ja, ich habe deshalb gesagt, da werden ganz mutige Menschen gesucht, denn das ist ja das Thema, das noch viele Generationen hier beschäftigen wird. In Kurzform. Vor inzwischen 4 Jahren wurde das sogenannte Endlagersuchgesetz verabschiedet. Wir nennen das als Aktionsbündnis immer von einer Allparteienkoalition, weil da auch die Grünen insgesamt und speziell die Grünen, auch Ministerpräsident Kretschmann und Untersteller führend mit daran beteiligt waren, den Schulterschluss mit der CDU herzustellen. Es gab dann eine Kommission, die jetzt 1,5 Jahre getagt hat, die jetzt im August auch den sogenannten Abschlussbericht vorgelegt hat. Der Abschlussbericht wurde jetzt als Grundlage genommen für das weitere Entscheiden im Bundestag und soll dann auch im Bundesrat auf der vorgesehenen Zeitschiene jetzt bis 2031 hier ein sogenanntes Endlager gefunden werden. Die Erkundungsphase, die dazwischen steckt, da können wir gespannt drauf sein, soll 2023 bis 2025 stattfinden. Denn dieser Abschlussbericht hat ja schon jetzt dazu geführt, dass sowohl die Energiekonzerne, die in der Kommission saßen, also konkret RWE und E.ON, sich davon distanzieren, dass neu gesucht werden soll. Die wollen nach wie vor Gorleben. Und hat auch schon dazu geführt, dass einige Ministerpräsidenten, wie zum Beispiel Seehofer, dann aber auch Ministerpräsidenten von anderen Ländern schon gesagt haben, bei uns gibt es ganz sicher keine geeigneten Gebiete. Was ich Ihnen damit sagen will, das ist, das, was jetzt hier stattfindet, ist sozusagen eine Wiederholung von dem, was wir seit Jahrzehnten erleben, eine Pseudosuche. Nur jetzt auf einer ganz anderen Grundlage, denn jetzt gibt es dazu dann auch jeweils noch eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Es gab jetzt in der Kommission ja auch dann sogenannte Wissenschaftler, die drin saßen, wie zum Beispiel unser Herr Tomauske, der für die ganzen Standortzwischenlager vom BFS damals zuständig war. Das heißt also sogenannte Wissenschaftler, die parteiisch voreingenommen sind. Jetzt soll das Ganze weitergehen mit einem nationalen Begleitgremium. Dieses nationale Begleitgremium wurde auch noch rasch jetzt als Gesetz verabschiedet, startet jetzt vorerst mit 9 Personen. Es wurde jetzt vor kurzem dann Töpfer als der sogenannte Vorsitzende von dem nationalen Begleitgremium bestimmt. Töpfer hat ja, sagen wir mal, im Sinne von Bundespolitik und was er international gemacht hat, unterstellt man, der hat jetzt eine Reputation, um auch dann das ganze Thema Endlagersuche hier bei uns positiv zu besetzen. Von den 9 Mitgliedern, die jetzt dort drin sind, sitzen alle ausgewählt vom Bundestag und auch von den dementsprechenden Parteien dann vorgeschickt und vorgelegt. Es soll jetzt dann eine Bürgerbeteiligung im nationalen Begleitgremium stattfinden. Hat von euch schon mal jemand sich damit beschäftigt oder was dazu gelesen? Was ist sozusagen die Lösung für die Bürgerbeteiligung im nationalen Begleitgremium? 2 Personen werden gesucht, wie?
Per Lotterie sozusagen.
Danke, Franz. Per Lotterie durch Zufall. Also es gibt jetzt ein Prozedere, dass man sagt, man sucht neutrale Bürger, die unvoreingenommen sind. Das können natürlich welche sein, die haben von, sagen wir, der Materie eine Ahnung, aber höchstwahrscheinlich eben nicht. Und so sagt man, man nimmt jetzt von den 9 Leuten 2 Bürger, die zufällig ausgewählt werden. Dann wird das Gremium später auf 18 Personen erweitert. Alle Personen werden vom Bundestag bestimmt und ernannt, bis auf dann von 18 2 Zufallsbürger. Und dann sucht man sich, wie gesagt, deshalb einen geschickten Vorsitzenden, der Töpfer heißt, um das Ganze dann begleiten zu lassen. In der Pressemitteilung, die es dazu gab, als jetzt Töpfer und als das Gesetz in Berlin verabschiedet wurde vom vorletzten Donnerstag, da steht ein guter Satz dann drin. Der heißt, ich zitiere, es ist gelungen, Mitglieder zu gewinnen, denen wir gemeinsam die schwere Aufgabe des notwendigen Vertrauensaufbaus zutrauen, teilten alle Fraktionen mit. Und darum geht es. Es geht wirklich nicht darum, jetzt aus Asse oder aus anderen groben Fehlern, die man in der Vergangenheit gemacht hat, zu lernen, sondern es geht darum, dass man jetzt schon hinter den Kulissen wieder trickst, welche Standorte sollen ausgeschlossen werden, die Atomkonzerne nach wie vor nur Gorleben wollen. Und das ist die große Befürchtung, die wir als Anti-AKW-Bewegung haben, dass dann jetzt auf der Wegstrecke in den nächsten 5-6 Jahren das Thema öffentlich vollends eingeschläfert wird, dass dann auch nimmer dieser Blickwinkel in der Öffentlichkeit dafür da ist und dass man dann auf dem Schlussspurt bis 2031 wieder Gorleben als sogenanntes Endlager benennt. Und das wäre die Wiederholung von Asse hoch 10. Das dürfen wir nicht zulassen. Deshalb, wenn jetzt ihr was hört zum Thema Atommüll, Endlagersuchgesetz und wie es weitergeht, seid wachsam, informiert euch und wir werden das Thema sicher auch auf weiteren Veranstaltungen, Sonntagsspaziergängen begleiten. Denn hier geht es darum, dass die Kommission eigentlich gescheitert ist in dem Sinne, dass sie einen gesellschaftlichen Konsens herstellen wollte, dass sie wirklich dann auch perspektivisch das Thema neu anpackt. Und es wird zum Thema Atommüll und zum Thema Endlagersuche dann immer nur jetzt das Diktat der Politik auch die nächsten Jahre bestimmen. Und das ist der falsche Weg. Nur wenn alle, und das zählen auch wir uns als Anti-AKW-Bewegung dazu, richtig mitsprechen können und auch wenn die Möglichkeit besteht, Vetos gegen ein Vorgehen einzulegen und nicht nur politisch dann von dem Zeitstrahl weiter verhandelt wird, nur dann kann es überhaupt mal eine Klärung geben, wie man den nächsten Jahrhunderten mit dem hochradioaktiven Atommüll umgeht. Das jetzige Vorgehen, auch mit dem nationalen Begleitgremium, das lehnen wir ab.